Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr, sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe mit Jana Pugliarin gesprochen über ihr neues Buch, das den klingenden und auch sogleich den Inhalt vorwegnehmenden Titel trägt, Wer verteidigt Europa? Ich habe dieses Buch gelesen, um es eben mit ihr auch zu besprechen. Die Frage könnte aktueller nicht sein, aber so viel muss ich auch gleich vorweg schicken. Ich habe diese Folge aufgenommen, bevor die USA den Iran angegriffen haben und bevor die USA gesagt haben, dass Europa mithelfen solle bei der Sicherung von Schiffen, die durch die Straße von Hormuz fahren und wo dann Trump auch sehr, sehr ungehalten reagiert hat, als er von Europa Absagen bekommen hat. Also den gesamten Irankrieg und alles, was damit zusammenhängt, haben wir logischerweise nicht besprochen, weil das zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht passiert ist. Aber das ändert nichts daran, dass diese Folge hochaktuell ist, weil die Frage, wie Europa sich verteidigt und vor allem wie Europa sich von den USA unabhängig macht und ein eigenständiger geopolitischer Akteur wird, die begleitet uns jetzt, morgen und auch für die nächsten Jahre. Mehr findet ihr im Buch von Jana Pugliarin. Ich habe es auch in die Shownotes gepackt und mehr hört ihr jetzt auch in der Folge. Ton ab. Ja, hallo Jana, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Ja.
Du bist in der Szene sehr bekannt, aber vielleicht kennen dich nicht alle Hörerinnen und Hörer. Deswegen bitte ich dich, ganz kurz zu sagen, wer du bist und was du machst.
Also mein Name ist Jana Pugliarin. Ich leite das Berliner Büro eines paneuropäischen Thinktanks. Der heißt European Council on Foreign Relations. Unser Ziel ist, europäische Außenpolitik zu gestalten oder Außenpolitik der Europäer ja gemeinsamer zu denken, ohne das immer direkt durch die Brüsseler Linse zu tun. Wir haben Büros in 7 europäischen Hauptstädten. Schwerpunkt meiner Arbeit ist europäische Sicherheit, europäische Verteidigung. Ich mache gerne und lange schon transatlantische Beziehungen und habe mich jetzt auch mit dem russischen Angriffskrieg oder generell mit der Ukraine beschäftigt, eigentlich nach 2014 und dann durchgehend.
Der Anlass, warum ich dich gefragt habe, ob du Zeit hast für ein Gespräch, ist dein Buch mit dem wirklich, wirklich, leider muss man aber sagen, passenden Titel Wer verteidigt Europa? Ich frage dich kurzum, wer verteidigt Europa?
Naja, das Buch soll ja vor allen Dingen einer bisschen breiteren Masse aufzeigen, warum wir überhaupt bedroht sind oder wodurch und wo konkret. Und dann geht es da sehr viel um unsere Abhängigkeit von den USA im Bereich Sicherheit und Verteidigung, die ja sehr umfangreich ist. Und dann ist eben meine These, dass wir uns auf dieses amerikanische Schutzversprechen nicht mehr, jedenfalls nicht mehr so wie früher, verlassen können, und dass das nicht ein Phänomen ist, was jetzt nur mit Trump zu tun hat, sondern dass das etwas ist, was schon unter Obama angefangen hat und wo auch die Demokraten, jedenfalls die, mit denen ich spreche, auch immer gesagt haben, es muss sich was ändern in der NATO. Es geht nicht mehr um Burden Sharing, es geht um Burden Shifting und wir wollen diese alte Rolle, die quasi als inhärenter Bestandteil oder als europäische Macht in Europa nicht mehr spielen. Und ja, deswegen, wenn du fragst, wer verteidigt uns, dann gucke ich mich halt um und sehe, die USA steht nicht mehr so zur Verfügung wie bislang. Andere Freiwillige gibt es nicht und deswegen sind wir im Prinzip auf uns selbst zurückgeworfen. Und dieses Wir ist natürlich dann die nächste Frage, die du wahrscheinlich im Kopf hast. Wer ist denn dann wir, wenn ich sage, ja, wir müssen uns verteidigen? Da ist mir schon auch klar, dass das in Europa nicht ganz einheitlich gedacht wird. Ich mache in dem Buch den Versuch, das Wir zu definieren als diejenigen europäischen Staaten, die eine gemeinsame Bedrohungswahrnehmung haben und immer noch gemeinsame Grundwerte teilen und die zusammenarbeiten wollen, sei es im Rahmen der NATO, in der europäischeren NATO oder sei es im Rahmen der EU, sei es im Rahmen der Koalition der Willigen.
Weil du NATO gesagt hast und du sprichst es in deinem Buch ja auch an, wie abhängig ist der Rest der NATO von den USA?
Also in dem Buch verwende ich ein Bild, das habe ich von Carlo Marsala geklaut. Das hat er in meinem Interview gesagt. Der verwendet das Beispiel eines Rades. Also wir stellen uns vor ein Fahrrad. Und er sagt, die USA sind im Prinzip die Narbe in der Mitte und die europäischen Armeen sind die Speichen, die sich da so drumherum andocken. Oder Franz Gadi, der hat mal von, ich glaube, Integrator USA gesprochen oder der integrativen Kraft. Also die NATO ist eine von den USA geführte Organisation. Wir haben uns sehr gerne und über sehr lange Zeit von den USA abhängig gemacht im Bereich ISR, wie man so schön sagt. Wir haben uns abhängig gemacht in vielfacher Art und Weise: nukleare Abschreckung, Luftverteidigung, Lufttransport, Logistik in vielen Bereichen, Strategic Enabler. Also du siehst schon, das ist wirklich umfassend, aber auch eben politisch. Also wenn du fragst, wie wichtig sind die Amerikaner in der NATO, dann sind die Amerikaner das Rückgrat der europäischen Verteidigung in der NATO gewesen. Und das ist jetzt eben die Rolle, die sie verändern wollen.
Ich stelle immer wieder Zwischenfragen, weil mir wichtig ist, möglichst allgemein verständlich zu bleiben. Du hast jetzt die Abkürzung ISR gesagt. Wofür steht denn die und wie wichtig ist denn das?
Intelligence Reconnaissance Surveillance, und das ist super wichtig. Das ist im Prinzip, geht es um Geheimdienstinformationen und Aufklärungsdaten. In den USA gibt es halt ein komplexes Netzwerk, was dazu führt, dass die USA einen absoluten Informationsvorsprung haben. Da geht es insbesondere auch um Weltraum- und Satellitenfähigkeiten. Und wir können da überhaupt nicht dran reichen. Das ist der Bereich, der auch immer genannt wird als der, wo wir am abhängigsten sind oder wo es am längsten dauert, da eigenständig was aufzubauen. Das klingt so abstrakt, es geht aber im Prinzip darum, dass man halt weiß, was hinter den feindlichen Linien gedacht wird, was getan wird, wo überhaupt was stationiert ist. Also es geht wirklich darum, dass man ein Lagebild hat, ein klares. Und ein wirklich gutes Beispiel, passt vielleicht jetzt auch in die Zeit, ist ja, dass die Amerikaner aufgrund ihres Lagebildes und aufgrund ihrer Daten den russischen Angriff, also die Vollinvasion, ja schon Monate im Voraus gesehen haben. Die haben gesehen, was sich da zusammenbraut. Sie haben die Daten mehr als bislang oder bis dato geteilt mit europäischen Partnern und Verbündeten. Und sie hatten eben diese Informationen, die sie bereitgestellt haben. Es hat nicht dazu geführt, dass wir die Informationen geglaubt haben, aber es hat eben gezeigt, ja, wie gut eigentlich die amerikanische Aufklärung ist.
Da fällt mir ein, da war ein Artikel im Guardian erst vor kurzem, der schön skizziert hat, wie viel die USA schon wussten und wir in Europa haben es nicht geglaubt, wollten es nicht glauben. Gleichzeitig ist es ja auch irgendwo nachvollziehbar, dass wir es nicht geglaubt haben, weil wir alle noch geschädigt sind vom Irakkrieg, wo ja die USA auch von den Massenvernichtungswaffen gesprochen haben, von Anfang an gesagt haben, es gäbe einen Link zwischen Saddam Hussein, dem damaligen Diktator des Iraks, und Al-Qaida, die hinter den Anschlägen vom 11. September gestanden sind. Das heißt, da war ja das Vertrauen erschüttert. Jetzt mythologisieren wir die CIA manchmal, gleichzeitig reden wir sie seit dem Irakkrieg auch schlecht. Jetzt bei der Ukraine habe ich das Gefühl, jetzt ist wieder ein bisschen das Mythologisieren größer, dass man das Gefühl hat, Moment einmal, wo haben die eigentlich Leute sitzen in der Ukraine? Wie viel wissen die eigentlich? Die haben ja anscheinend bis in die höchsten Machtzirkel Informationen oder zumindest Leute, die ihnen Informationen geben. Oder ist das wieder ein bisschen zu sehr mythologisieren und man sollte ein bisschen wieder sich zurückbesinnen und sagen, Moment einmal, niemand ist so allmächtig, wie wir uns das auch wegen so manchen Filmen einbilden.
Also vielleicht erstmal noch zu dem Artikel, den könntest du vielleicht in die Shownotes packen.
Auf jeden Fall, ja.
Weil der wirklich super interessant ist. Sean Walker im Guardian. In meinem Buch schreibe ich da auch einiges dazu. Das ist im Prinzip mein Startpunkt, weil wir das ja nicht erst 2022 nicht sehen wollten, sondern schon 2014. Und ich finde das wichtig, weil natürlich hast du recht, es gab großes Misstrauen gegenüber den USA aufgrund der Fehlinformationen, die ja bewusst benutzt wurden im Irakkrieg. Ich erinnere mich noch an die Münchner Sicherheitskonferenz vor der Vollinvasion. Die war ja am Wochenende zuvor. Und wie dann auf den Gängen auch ein paar Leute so Witze gemacht haben. So, jetzt haben die Amerikaner sich schon zweimal geirrt. Es gab ja auch so ein Meme auf X. Damals hieß es, glaube ich, noch Twitter. Quasi so jemand, der so im Feld steht und auf die Uhr guckt und wartet. Und dann kommt dann die Invasion. Und das war so ein bisschen die Stimmung gegenüber auch den USA. Gab so eine gewisse Überheblichkeit. Aber ja, wir sind eines Besseren belehrt worden und meines Erachtens ist es eben nicht nur dieses Misstrauen, sondern wir haben auch so einen Reflex, zumindest in Deutschland, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Wir haben das bei der Krim-Annexion, waren alle fürchterlich überrascht, jetzt waren alle fürchterlich überrascht, so nach dem Motto, das können wir nicht kommen sehen, wie konnte das sein? Und ich glaube, dass da ein politisches Problem dahinter steckt, also zu sehr ein Russland wahrnehmen, so wie man es gerne hätte und nicht so, wie es wirklich ist. Und auch ist nicht, eigentlich ist es auch ein Phänomen, Russland nicht wirklich ernst zu nehmen in dem, was es auch sagt oder was die Führung sagt. Und jetzt zur Geheimdienstinformation. Also ich will hier überhaupt keine Verschwörungstheorien oder Clancy-Romane. Also das so viel, ich weiß es auch einfach nicht. Ich finde halt nur, dass ich höre immer wieder von Militärs, und zwar einmal im Rahmen der NATO, aber jetzt eben auch im Rahmen der Ukraine, dass das, was die Amerikaner wissen über das, was hinter den feindlichen Linien passiert, eben tatsächlich herausragend ist und dringend benötigt, dass die Amerikaner notwendig sind, jetzt auch in der Ukraine Unterstützung, dass das wirklich wichtig ist, dass die Europäer das nicht, also vielleicht Teile davon ersetzen können, aber überhaupt nicht in dem Umfang ersetzen können.
Macron hat ja behauptet, dass schon ein sehr großer Teil, ich weiß jetzt nicht bei den genauen Prozentsatz, den er genannt hat, von Frankreich bzw. Europa gestellt wird an Geheimdienstinformationen. Ist das vielleicht auch ein bisschen strategische Kriegsführung, um Russland zu verunsichern und zu sagen, ihr wisst ja gar nicht, wie viele Spione wir haben und seid paranoid, seid auf der Hut?
Ja, vielleicht das aber auch. Frankreich ist ja sehr bemüht um strategische Autonomie Frankreichs und auch Europas und Frankreich tut sich meines Erachtens auch immer ein bisschen schwer damit, Abhängigkeiten zuzugeben.
Das bringt mich zurück zum Thema, das mich am meisten fast schon interessiert. Du hast vorhin noch einen weiteren Begriff genannt, den ich auch ganz kurz aufdröseln möchte, nämlich Enabler. Also, dass es nicht nur darum geht, was die USA direkt machen, sondern dass sie auch eine Art Universal-Flugzeugträger für alles Mögliche sind. Also ein Träger sind für alle möglichen Operationen im Rahmen der NATO. Also selbst wenn sie nicht direkt aktiv selbst beteiligt sind, brauchen wir sie trotzdem irgendwie als eine Art Übermittler. Verstehe ich da Enabler richtig?
Ja, also Strategic Enabler sind militärische Fähigkeiten, die eigentlich komplexe Operationen auf einem Kriegsschauplatz überhaupt erst möglich machen. Also die die Europäer in die Lage versetzen zu operieren. Und die haben die Amerikaner eben in großen Teilen. Und wir sind, also tatsächlich Stichwort Flugzeugträger zum Beispiel, wir sind in vielen dieser Bereiche einfach sehr, sehr dünn aufgestellt oder haben gar nichts. Und deswegen ist das etwas, wo es auch besonders schwierig ist, jetzt die Amerikaner perspektivisch zu ersetzen. Also da argumentiere ich in dem Buch, was ich geschrieben habe, dass es eigentlich nur geht, indem sich Europäer zusammenschließen und gemeinsam diese Fähigkeiten beschaffen, weil kein Land alleine einfach über so viele finanzielle Möglichkeiten verfügt, um das alles zu stemmen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel eine Luftflotte, also Flugzeugflotte zur Luftbetankung, die eine Reihe von europäischen Staaten, kleinere europäische Staaten, gemeinsam angeschafft haben und gemeinsam betreiben, auch mit Hilfe der Europäischen Verteidigungsagentur und jetzt im Rahmen der NATO, die sind in Einhofen stationiert. Und das ist so ein gutes Beispiel, tatsächlich, wie man eine Fähigkeit aufgebaut hat, gemeinsam mit mehreren Akteuren und sehr konstruktiv. Und das ist immer so ein Gegenbeispiel, wenn immer gesagt wird, wenn die Europäer kooperieren, klappt alles nicht. Das hat mal gut geklappt.
Wir sprechen ja viel davon, dass wir uns von den USA endgültig unabhängig oder zumindest unabhängiger machen wollen. Gleichzeitig sagen ja viele, dass die USA selbst nie wollten, dass wir von ihnen unabhängig werden und das auch heute nicht wollen, weil sie ja zum Beispiel wollen, dass wir Waffen und sonstige Rüstungsgüter von ihnen kaufen und nicht selbst produzieren und schon gar nicht von China oder sonst wem beziehen. Ich weiß, das steht nicht im Raum, aber ganz allgemein ist das ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, eine Art toxische Beziehung. Wir wollen nicht so ganz, aber die USA wollen sich auch nicht so ganz von uns und Anführungsstrichen lösen.
Ja, ich finde, das hast du ganz gut beschrieben. Es ist also eine toxische Beziehung, natürlich auch eine Beziehung, die für beide Seiten extrem profitabel war in der Vergangenheit. Das muss man vielleicht auch mal an einer Stelle jetzt sagen, wir haben davon profitiert, wir haben unsere ganze Friedensdividende ja im Prinzip ja damit begründet, dass Krieg nicht mehr wahrscheinlich ist, aber wir haben uns dann eben auch sehr darauf verlassen, dass die Amerikaner im Zweifelsfall immer da sind. Wir haben amerikanische Führung gerne angenommen, als der Ukraine-Krieg oder die Vollinvasion 2022 begann, haben sich alle bereitwillig hinter der beiden Regierungen eingereiht und gesagt, so ihr jetzt voran und wir folgen. Also das war etwas, was die Europäer wollten. Das war aber auch etwas, was die Amerikaner wollten und von denen die Amerikaner eben auch lange sehr profitiert haben. Sie haben dann ja unter Obama angefangen, eben auch zu identifizieren, Indo-Pazifik ist ein extrem wichtiger Schauplatz für Amerika und sie haben nicht mehr die Ressourcen, das alles zu machen. Und dann fing diese Debatte an. Aber es ist ja so, dass jetzt alle Administrationen, bis auf die von Trump, immer davon ausgegangen sind, dass alliierte Kraftmultiplikatoren für die Vereinigten Staaten sind und nicht quasi Trittbrettfahrer oder die US-Macht schwächen und ausnutzen und über den Tisch ziehen, sondern dass man mit Alliierten zusammen stärker ist, dass die eben in Regionen vertreten sind, wo die auch amerikanische Interessen vertreten oder Macht projizieren. Und das hat sich jetzt erst geändert. Und diese toxische Abhängigkeit bestand eben dann aber auch darin, dass im Prinzip ja die Europäer ja schon früh angefangen haben, über eine gewisse Eigenständigkeit nachzudenken. Eigentlich auch als Resultat der Kriege in Jugoslawien, als Jugoslawien zerfallen ist und die Europäer da wirklich ja nicht wirklich einen Unterschied machen konnten oder nur eine geringe Rolle gespielt haben. Und dann gab es diese Diskussion in Saint-Malo und so weiter. Und die Amerikaner haben dann relativ früh in der Person von Madeleine Albright rote Linien eingezogen und quasi gesagt, also alles, was die Europäer jetzt mehr machen, kann nicht dazu führen, dass es ein Decoupling gibt von der NATO und dass quasi, ja, dass die NATO geschwächt wird, in Frage gestellt wird, dass die Europäer sich da weniger bekennen, dass die amerikanische Rolle reduziert wird und so weiter. Und dann war das in eigentlich der Zeit danach immer sehr schwierig, auch gerade im EU-Rahmen Initiativen anzustoßen, weil dann sofort gerade sehr atlantische Mitglieder der EU immer gesagt haben, oh, das ist eine Duplizierung, das stößt die Amerikaner vor den Kopf, das sollten wir nicht machen. Und da sind Bemühungen auch im EU-Rahmen, die gar nicht auf eine territoriale Komponente abgezielt haben. Aber da wurde sehr viel abgewürgt oder als nicht notwendig betrachtet. Und es gibt schon, und unter Trump sehen wir das jetzt, auch unter Trump 1 schon, es gibt schon so dieses Bestreben jetzt, also von den Amerikanern, dass sie sagen, wir würden gerne die konventionelle Verteidigung Europas in europäische Hände legen, sprechen von einer europäisch geführten NATO. Aber dann ist es eben so, dass weite Teile der Administration dann aber sagen, ja okay, aber Waffen müsst ihr trotzdem weiter bei uns kaufen, ne? Und dieses 5%-Ziel der NATO wurde ja auch in den USA oder von Trump auch immer so dargestellt, davon profitiert die amerikanische Wirtschaft massiv, während wir diese 5% meines Erachtens auch verstehen oder verstehen sollten als Mittel, eine eigenständigere europäische Rüstungsindustriebasis, aber auch Technologiebasis aufzustellen, damit wir eben auch da weniger abhängig sind und einfach auch aus dem Gesichtspunkt, dass wenn wir jetzt so viel Geld für diesen Bereich ausgeben, das Geld auch in Europa bleibt, in europäische Arbeitsplätze, in europäische Firmen fließt. Das ist halt so ein Gedanke, den Politiker immer haben, weil sie sagen, wir müssen das ja langfristig argumentieren. Und das sind ja alles, also wie erzähle ich meinem Steuerzahler, dass ich das mache? Ja, aber diese Dynamik jetzt, wir sollen mehr machen, aber amerikanisch kaufen, das kommt jetzt auch wirklich mit Werf von der Trump-Administration zurück. Das war schon unter Trump 1 so, als wir angefangen haben, in Europa über den Europäischen Verteidigungsfonds zu sprechen und über PESCO, also die ständige strukturierte Zusammenarbeit im EU-Rahmen. Da gab es auch wilde, böse Briefe. Ja.
Es sagen ja viele Kritiker, dass die USA gar nicht wollen, dass Europa allzu stark und allzu unabhängig wird, weil dann könnte es ja neben der wirtschaftlichen Rivalität auch eine militärische geben. Also das höre ich jetzt immer öfter und dann wird interessanterweise immer Brzezinski zitiert. Da sagt man immer dieses Schachbrettmuster und auf diesem Schachbrett sind wir eine Figur, aber eine Figur der USA und sie wollten nie, dass wir A, abhängig werden. Und das Zweite, was ich auch sehr oft höre in letzter Zeit ist, die USA wollten auch nie, dass wir uns Russland zu sehr annähern, weil eine Verbindung oder eine allzu weitgehende Zusammenarbeit zwischen Europa und Russland würde die USA schwächen und deswegen haben sie diese potenziell friedliche und kraftvolle Allianz von Anfang an unterlaufen.
Aber das ist ja auch nur eine Geschichte, ne? Dann gibt es auch die Geschichte, dass Eisenhower eigentlich schon in den 50er Jahren gesagt hat, wir sollten uns hier nicht so dauerhaft engagieren und festsetzen in Europa. Und wenn du es historisch denkst, dann ist das ja eigentlich, also waren die letzten 80 Jahre ja eher eine Ausnahme auch in der amerikanischen Geschichte. Es gibt immer in den USA auch die gegenteiligen Trends, also hin zum ja Isolationalismus. Also wir reden jetzt ein bisschen so, als ob wir keine Akteure sind und da würde ich mich dagegen verwehren. Also wir Europäer sind ja schon auch diejenigen, die unser eigenes Schicksal auch in der Hand haben. Wir sind ja nicht ausgeliefert und zumindest Deutschland hat ja, also selbst nach der Krim-Annexion noch alle möglichen Energieprojekte mit Russland vorangetrieben. Auch wenn es da große Kritik aus den USA gab, es hat uns ja nicht davon abgehalten, Nord Stream 2 zu bauen und zu betreiben. Es gibt ja immer noch diese Fotoaufnahmen oder diese Filmaufnahmen von in der UN, wo Trump diese Abhängigkeit beklagt und die deutschen Beamten dann lachen und so. Also ich würde sagen, wir müssen schon auch verantworten. Also wir sind nicht nur von den Amerikanern quasi so Marionetten, sondern wir haben schon in der Vergangenheit unser eigenes politisches Schicksal auch selbst gestaltet.
Kurze Zwischenfrage. Es wird immer so viel vom Indo-Pazifik gesprochen. Auch du schreibst ja in deinem Buch vom Pivot to Asia. Was ich interessant finde dabei ist, dass man selten darüber hört, warum es den überhaupt gibt. Also man hört, dass es ihn gibt. Und daher jetzt die Frage an dich. Warum gibt es den? Also warum ist das für die USA überhaupt wichtig dort? Warum ist das wichtiger als jetzt zum Beispiel die Sahelzone oder Europa oder Eurasien?
Ja, also da gibt es einen Unterschied auch aus europäischer und amerikanischer Perspektive. Aus amerikanischer Perspektive ist China eben das einzige Land, was den USA global Konkurrenz machen kann oder was ähnlich wie die USA wirklich einen globalen Gestaltungsanspruch hat und auch globale Macht projizieren kann. China wird von den USA als größter strategischer Konkurrent verstanden. Je nach Administration, also unter der Biden-Administration, kam da eben auch noch eine Systemkomponente hinein, also quasi China als systemische Herausforderung, Autokratien gegen Demokratien. Das macht sich Trump ja nun gar nicht zu eigen. Trumps China-Politik ist auch sehr, finde ich, vielschichtig und von Widersprüchen geprägt, ganz anders als während seiner ersten Amtszeit bislang. Ist ganz interessant. Aber so traditionell im amerikanischen Denken quasi China als großer Herausforderer, dann hat natürlich, wir denken immer über die USA nach, wirklich nur als atlantische Macht, aber die USA sind natürlich eine pazifische Macht. Und wenn du an der Westküste bist, dann, also musste da bei der Rubio-Rede so in München drüber nachdenken, der ja immer vom europäischen Erbe spricht und der gemeinsamen euroatlantischen Kultur und so weiter. Und wenn du dir die Westküste anguckst, da sind eben auch sehr viele Einwanderer aus asiatischen Ländern. Also die USA sind ja da nicht nur weiß und europäisch. Und eben die USA verstehen sich mittlerweile mindestens ebenso als pazifische Macht wie als atlantische Macht, haben wichtige Alliierte wie Japan, wie Südkorea, wie Taiwan. Auch da unter Trump weiß ich noch nicht, lässt er ja auch sehr offen, wie das Verständnis so ist, aber und haben da eben auch, weil das ein boomender Wirtschaftsraum ist, große Interessen.
Wenn ich jetzt an die These denke, von wegen Kalter Krieg 2.0, dann wäre ja für Europa eine Option, das zu machen, was viele ehemalige Kolonien oder auch sonstige Staaten des globalen Südens gemacht haben oder eben auch Jugoslawien damals gemacht hat, dass man die beiden Blöcke gegeneinander ausspielt. Also dass Europa zum Beispiel auch sagen könnte, einmal annähern an China da und einmal an die USA dort. Ist das eine Option? Ganz plump gefragt.
So ein bisschen so habe ich Mark Carney in Davos verstanden, diese Rede. Vielleicht kannst du die auch in die Shownotes stellen, weil die ja wirklich, wirklich viel aufgegriffen wurde.
Canadians know that our old comfortable assumptions that our geography and alliance memberships automatically conferred prosperity and security, that assumption is no longer valid. And our new approach rests on what Alexander Stubb, the president of Finland, has termed value-based realism. Or to put another way, we aim to be both principled and pragmatic. Pragmatic in recognizing that progress is often incremental, that interests diverge, that not every partner will share all of our values. So we're engaging broadly, strategically, with open eyes. We actively take on the world as it is, not wait around for a world we wish to be.
Er spricht diese Rede ja, wo er quasi sagt, wie können sich Mittelmächte jetzt positionieren, auch vor dem Hintergrund, dass Kanada gerade eine große Wirtschaftskooperation mit China angestoßen hat. Also in der Vergangenheit war diese Frage für mich immer relativ leicht zu beantworten. Vor Trump hätte ich immer argumentiert und eigentlich tue ich das auch jetzt noch, wenn ich an die USA denke, die jenseits von Trump existiert, dass wir mit Amerika viel mehr gemeinsam haben als mit China oder Russland, dass wir immer noch über Autokratien sprechen, wenn wir über China oder Russland reden, dass da quasi im Inneren und im Äußeren Politik betrieben wird, die wir nicht teilen können, die nicht in unserem Interesse ist. Das heißt ja nicht, dass, also wenn ich mit China auch wir sind wirtschaftlich extrem abhängig von China. Es soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt alle Verbindungen kappen will, aber ich würde beide Länder nicht unbedingt als Freunde Europas zählen und würde nicht sagen, wir haben so viele gemeinsame Interessen, sondern diese beiden Länder haben Interessen, die für Europa sehr negativ sind, meines Erachtens. So, und bei den USA konnte man immer klar sagen, wir stehen im Prinzip auf derselben Seite und wir spielen im selben Team. Jetzt ist es aber tatsächlich so, das lässt sich ja auch nicht wegwünschen. Es gibt immer noch Vertreter, auch geschätzte Kollegen, die das immer noch argumentieren und sagen, im Grunde genommen, was der Trump da alles machen will, das ist die große Systemauseinandersetzung und es geht immer noch quasi um den Westen zu einen gegen Russland und China. Aber also ich interpretiere die Bemühungen anders. Also wenn innerhalb der NATO die größte und mächtigste Macht USA ernsthaft oder zumindest wir wirklich Tage und Wochen lang nicht wissen, ob das wirklich ernsthafte Überlegungen sind, einen Teil Dänemarks zu annektieren, nämlich Grönland, dann haben wir einfach ein massives Problem, wenn wir jetzt von gemeinsamen Werten sprechen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich da die beiden in einen Topf werfe, die USA. Wir haben ein massives Problem, würde ich sagen, unter Trump. Und Trump steht ja auch für mehr als ihn selbst, sondern für wirklich einen Teil Amerikas. Aber es gibt eben auch noch einen anderen Teil Amerikas. Es gibt immer noch eine relativ lebendige Demokratie, auch wenn sie gerade versucht wird mit allem, dass man die kaputt macht. Aber wir haben gerade bei der Entscheidung des Supreme Courts gegen die Zölle gesehen, dass da immer noch die Demokratie zuckt. Und deswegen würde ich die nicht in einen Topf werfen. Aber grundsätzlich hast du einen Punkt, dass wir als Europäer und generell Mittelmächte schon nicht überabhängig werden von einer Seite. Das heißt, wir sollten, ne, es geht um russisches Gas, es geht um chinesische seltene Erdentechnologien, es geht um amerikanischen Schutz, sondern ich glaube, wir sind schon aufgerufen, unsere Abhängigkeiten zu balancieren und so diese Interdependenz, die wir haben, weil wir leben ja in einer globalisierten, vernetzten Welt, quasi die Sicherheitsrisiken zu minimieren und diese Abhängigkeiten besser zu managen. Das, glaube ich, ist schon absolut eine Herausforderung und auch also was wir tun müssen.
Ich möchte an der Stelle kurz einspielen, einen Teil der Rede von Marco Rubio, nämlich den, wo es die Standing Ovations gegeben hat und wo er, wie von dir angesprochen, auch über die gemeinsamen westlichen Werte und die gemeinsame westliche Geschichte gesprochen hat und dann im Gegenzug dazu oder im Gegensatz dazu die von J.D. Vance.
We Americans may sometimes come off as a little direct and urgent in our counsel. This is why President Trump demands seriousness and reciprocity from our friends here in Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected, not just economically, not just militarily. We are connected spiritually and we are connected culturally. We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive because the two great wars of the last century serve for us as history's constant reminder that ultimately our destiny is and will always be intertwined with yours. Because we know
the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Und jetzt möchte ich noch vorspielen ein Interview von Martha McCallum für Fox News, das sie mit J.D. Vance geführt hat, unmittelbar nach der Rede von Marco Rubio in München. Ich finde dieses Interview bzw. diese Passage deswegen interessant, weil sie einerseits ihn auf die unterschiedlichen Reaktionen auf die beiden Reden anspricht und andererseits, weil die beiden dann von Europa ein bisschen so sprechen wie von einem ungezogenen Teenager, der langsam draufkommt, dass die Eltern, also die USA, doch recht haben. Ich packe dieses Interview auch in die Shownotes, verlinkt auf die entsprechende Stelle, wo eben diese Passage dann beginnt.
So let's look at Europe for a moment. A lot of focus on the Munich Security Conference.
Sure.
And last year you gave a very strong speech there that got a lot of reaction. There were a lot of long faces actually in the crowd from the European leaders. You talked to them about borders, about free speech, about, you know, defending yourselves for a change in Europe. Marco Rubio, Secretary of State, was there, gave a speech that had a lot of similar underpinnings to it,
sure.
But they were applauding, and they thought it was great. So what happened with that? Why is that the outcome?
Well, I heard somebody say that I was the bad cop so that Marco could be a good cop.
Okay.
I mean, he gave a great speech, but he drove home, I think, a very important point that the Europeans have largely forgotten, or at least had largely forgotten over the past year, is that the reason why the president or Marco or me talk about borders, the reason why we talk about them spending more on their own security. The reason that we talk about them more becoming a vibrant economy again is that we want Europe to thrive and we want Europe to succeed. The problem that we have with Europe is not that we don't like Europe, even though you hear that from the European press. It's not that we don't respect our allies. It's that they are doing a lot of things to sabotage themselves. We would like that to stop. We would like them to be an ally in the true sense of the word. And I think that's what Marco's speech very, very ably delivered. It was a great speech. I'd actually encourage people to watch it because unlike most of these speeches, which you hear a lot of slogans and a lot of cliches, he actually outlined a very smart view of American foreign policy. And it's the foreign policy we've been pursuing for about a year and a month.
Yeah, I mean, my sense was that they're starting to come around from when you gave that speech. And now they hear Marco Rubio's speech. It almost sounds like they feel that they also want Europe to be what it once was. We'll see if that.
I think that's true. Some of them are coming around. Some of them are still that the message is falling on deaf ears. I think it's a mixture, but I do think that we've made a lot of progress. And look, if you just go back to one of the critical things the president said when we came in is we wanted Europe to spend more on its own security. That's definitely happening. Mm-hmm. He also said he wanted Europe to protect its borders more, to actually maintain its civilizational coherence. That's happening a little bit. And he also said that he wanted Europe to take free speech more seriously. And that's also happening a little bit. So we've made a lot of progress, but frankly, we want our European allies to do a lot better. We want them to do better for their own sake, but also because we think they can be better partners in the process.
Also in der Substanz waren diese beiden Reden sehr ähnlich und der J.D. Vance stimmt ja auch der Martha McCallum zu, wo sie das so explizit sagt. Was anders war, war die Verpackung. Also J.D. Vance ist mehr so der rüpelhafte Klischee-Ami im negativen Sinne, wenn ich das so formulieren darf, und der Marco Rubio hat mehr Erfahrung in der Außenpolitik und hat das ein wenig charmanter verpackt. Er hat an einer anderen Stelle auch einen Witz gemacht, dass die deutschen Einwanderer in den USA das amerikanische Bier besser gemacht haben. Also er weiß auch, wie er leichte Punkte sammelt. Er kennt seine Zielgruppe, er weiß, zu wem er spricht. Aber im Endeffekt war die Botschaft dieselbe, nämlich von gemeinsamen, echten oder angeblichen westlichen Werten zu sprechen, dass man eben sagt, man hat ein Problem mit Masseneinwanderung und ein Problem mit der europäischen Auffassung und dem Umgang mit Meinungsfreiheit. Und dementsprechend haben die USA auch nicht ein Problem mit Europa per se, sondern mit bestimmten Elementen von Europa bzw. eigentlich mit der EU. Und im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass gewisse Kräfte in Europa Freunde sein können oder schon sind, Partner sein können und schon sind mit MAGA, mit dem Team Trump. Also ich denke jetzt zum Beispiel natürlich an die FPÖ in Österreich, die AfD in Deutschland, Orban in Ungarn, Fico in der Slowakei oder vielleicht auch Babiš in Tschechien. Aber noch einmal, in Ihren Kernaussagen waren diese beiden Reden ident. Oder hast du das anders wahrgenommen?
Nee, ich habe das ähnlich gesehen wie du, wenn es um die Substanz ging. Für mich war das, was Vance mitgebracht hat nach München, eben eine massive Kritik. Ich denke, der wollte die Europäer schocken, aufrütteln. Und der wollte auch eine Bombe platzen lassen. Das hatte sich ja vorher auch schon ein bisschen so angedeutet. Er hatte da vorher ein Interview gegeben im Wall Street Journal, sodass alle im Bayerischen Hof vor einem Jahr dann schon auch ein bisschen nervös waren. Und die meisten hatten eben damit gerechnet, er sagt irgendwas zur NATO oder zum amerikanischen Schutz. Und dann kam es ganz anders und dann kam eben diese Kulturkampfrede.
Entschuldige, dass ich dir hier ins Wort falle, aber ich möchte noch kurz was hinzufügen, auch für die Hörerinnen und Hörer. Am Anfang von seiner Rede macht der J.D. Vance ja einen Witz in einem Zusammenhang, der eigentlich nicht so witzig ist. Zuerst spricht er den Hinterbliebenen des damaligen Terroranschlags von München sein Beileid aus, also die üblichen Thoughts and Prayers. Dann gibt es Applaus dafür und dann sagt er, beziehungsweise macht er eben den Witz, er hofft, das war nicht das letzte Mal, dass er Applaus bekommt. Also da antizipiert er schon, dass die Sachen, die er danach sagt, nicht auf allzu viel Zustimmung stoßen werden. Und dann hat er auch wirklich, wirklich losgelegt.
I just want to say that we're very moved and our thoughts and prayers are with Munich and everybody affected by the evil inflicted on this beautiful community. We're thinking about you, we're praying for you and we will certainly be rooting for you in the days and weeks to come. Now, thank you. I hope that's not the last bit of applause that I get, but...
Das war das letzte Mal, dass sie gelacht haben, ne, genau. Also ich erinnere mich auch noch daran, ich stand da auch im Bayerischen Hof und war, also brauchte auch so erstmal so eine Minute, bis ich verstanden habe, was da gerade passiert. Und dann war wirklich so ein, also das war, der Raum war wirklich, du konntest das so, es war, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Und es gab so ein wachsendes Entsetzen oder ein wachsendes, kann er doch jetzt nicht wirklich sagen. So, aber er, der wollte uns halt schocken. Und Rubio wollte uns nicht schocken, der wollte uns ein Angebot machen. Der ist nach München gekommen, aber mit einer ähnlichen Botschaft. Also im Prinzip haben beide ja gesagt, wir besinnen uns in den USA mit der Trump-Administration auf die wahren Werte des Westens, so wie wir die interpretieren. Für uns heißt westliche Zivilisation etwas, was verwurzelt ist in Religion, in kulturellem Erbe, in Herkunft. Und es ist quasi etwas, was ja geografisch klar zu verorten ist, während ja es auch eine Idee des Westens gibt, die ja eben mehr eine Idee ist. Ne? Das ist die gemeinsame Vorstellung von Freiheit, Demokratie, den Wert des Einzelnen, die Rechte des Einzelnen, Menschenrechte und so weiter. Und Vance damals schon und Rubio jetzt auch sagen ja im Prinzip, also Vance hat das relativ explizit und Rubio implizit gesagt, nicht wir sind hier die Geisterfahrer, also nicht wir sind hier diejenigen, über die ihr euch empören solltet, sondern ihr, Liberale in Europa, seid falsch abgebogen. Und Rubio macht in seiner Rede ja auch, er sagt ja, das bezieht sich eigentlich gar nicht nur auf Europa, sondern er sagt ja, die Gefahr zivilisatorischer Auslöschung besteht auf beiden Seiten des Atlantiks. Und im Prinzip spricht er da über den Kulturkampf, der in den USA tobt und der ja auch in Europa, wenn wir ihn auch nicht so nennen, und Merz auch in seiner Rede gesagt hat, das ist nicht unserer, aber diese Fragen, die da diskutiert werden, die diskutieren wir ja auch in unseren Gesellschaften. Und im Prinzip geht es eben um wirklich die Frage, eine ganz grundsätzliche Frage, wie definiert man das transatlantische Projekt? Was verbindet uns und was ist der Westen oder was ist die westliche Zivilisation und für was steht die? Und was Rubio und Vance machen, ist ein Alternativprojekt anzubieten. Sie sagen eben, das ist nichts Neues, sondern das ist im Prinzip etwas, was wir aus der Vergangenheit kennen. Wir gehen zurück in eine gute alte Zeit, wo die Dinge noch gut waren, bevor eben quasi der Liberalismus alles zerstört hat. Deswegen ist die Nachricht die gleiche, aber Rubio macht es eben charmant als Angebot und sagt, also wir sind jetzt auf diesem Weg als USA, wir gehen den auch weiter, wir lassen uns da auch nicht von abbringen. Aber wir würden den lieber mit euch zusammengehen und wir laden euch ein, da mitzugehen. Insofern ist das ein Kooperationsangebot, war ja auch charmant rübergebracht, aber eben eine Kooperation mit ganz klaren Bedingungen. Und natürlich, das ist ja ein sehr kluger Mensch, der Marco Rubio weiß ja auch, dass er da einige Tasten drückt. Also wenn er von Erinnerungskultur spricht, die wir quasi hier übertrieben haben oder dass wir die jetzt aufgeben müssen, dann weiß der ja, was er für eine Nachricht sendet und dass es eine Debatte ist in Deutschland und dass es eine Partei gibt, die genau diesen Punkt macht, so Schluss mit der Nazi-Vergangenheit und so weiter. Aber was mir wichtig ist, ist ja, dass wir eben nicht sagen können, das ist ein Riss, der sozusagen durch den Atlantik geht. Ne? Also dass wir sagen können, die USA stehen da und Europa steht auf der anderen Seite. Also einfach ist es ja nicht. Der Riss geht mitten durch die USA. Auch in den USA gibt es viele Kritiker der Rede. Also viele, die sich mit dieser ganzen westlichen Zivilisationsvision überhaupt nicht anfreunden können, weil sie nämlich abstammen von quasi den in die USA gebrachten Sklaven, weil sie eingewandert sind aus Südamerika, weil sie indigen sind, weil sie aus Asien kommen. Und die damit gar nichts anfangen können mit diesem gemeinsamen Erbe und ne, dem Rückbesinnung. Und auch wertemäßig, die sich damit überhaupt nicht identifizieren. Und dieser Kulturkampf tobt in den USA und in Europa geht der Riss auch mitten durch Europa. In einigen Ländern quasi da überwiegt die Wahrnehmung, die jetzt auch bei Trump im Lager überwiegt, in Ungarn, in der Slowakei, andere Länder. Da ist es anders, in Deutschland noch. Aber auch wir haben natürlich mit der AfD jetzt als in den meisten Umfragen stärkster deutscher Partei einen großen Teil der Wählerschaft, die das unterschreiben würden und die auch die Klage, die Rubio und Vance da vorgetragen haben, teilen. Das heißt, wir haben ein grundsätzlicheres Problem als nur ein transatlantisches Problem. Wir haben eigentlich ein Problem oder die Frage, dass wir uns alle jetzt entscheiden müssen, was ist denn eigentlich der Westen für uns und wofür stehen wir eigentlich ein?
Weil das Interessante an der Rede war ja nicht nur das, was er gesagt hat, sondern das, was er nicht gesagt hat oder nicht erwähnt hat. Er hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht erwähnt. Er hat auch die Verbrechen, die im Namen westlicher Werte begangen wurden, sei es der Kolonialismus, sei es die Horrorzeit des Zweiten Weltkriegs, nicht erwähnt. Also er hat eine, und ich habe mir versucht, diese Rede anzuhören mit möglichst unbedarften Ohren, also wie jemand, der nicht ganz tief in diesen Themen drin ist und vielleicht für manche als woke gilt oder als Establishment oder als Mainstream oder was auch immer. Und wie du auch sagst, da habe ich mir gedacht, das klingt ja eigentlich ganz gut. Wo ist das Problem? Und jetzt die Frage an dich. Haben vielleicht auch deswegen manche diesen Drang verspürt, aufzustehen und ihm Standing Ovations zu geben, weil sie dachten, okay, Moment einmal, im ersten Moment, das klingt ja gut und das ist ein Angebot und es ist nicht mehr so konfrontativ wie J.D. Vance. Und was ich mir dann nämlich auch dachte, war ja, es ist ja auch der Gegensatz. Wenn es umgekehrt gewesen wäre und die Rede von Rubio letztes Jahr gekommen wäre und dieses Jahr die von J.D. Vance, hätten die Leute vielleicht eh auch bei seiner Rede anders reagiert. Aber jetzt war vielleicht, weil die Relation, der Maßstab Vance war, das Gefühl, okay, sie haben uns noch nicht ganz aufgegeben, er streckt die Hand aus, aber was er dann mit der Hand macht, wenn wir sie schütteln, das wollen wir uns gar nicht vorstellen, weil wir sind mal froh, dass überhaupt eine Hand da ist. Also woher kam dieser Impuls zu Standing Ovations?
Also ich denke schon aus der Erleichterung, weil ich hatte ja erzählt, dass vor einem Jahr vor der Vance-Rede schon eine große Nervosität da war. Was sagt er jetzt? Und kommt jetzt irgendeine Bombe, die uns da vor die Füße geschmissen wird? Und dann kam es ja auch so. Und dieses Jahr war natürlich auch eine gewisse Grundnervosität absolut zu spüren, auch schon in den Stunden zuvor, beziehungsweise am Vortag. Er hat ja direkt morgens gesprochen, aber am Vortag war ja schon die Eröffnung und viele Leute waren auch schon seit Donnerstag da. Das heißt, du hattest schon viel Flurgespräche und so weiter. Wir hatte schon eine sehr interessante Diskussion mit Albert Kobe gehört an der Secretary for Defense im Pentagon. Großer politischer Einfluss hat dieser Mensch. Der hat maßgeblich auch die European Defense Strategy mitgeschrieben und der hatte gar nicht so sehr auf diese Werte abgezielt. Der hat tatsächlich gesagt, wir teilen eigentlich keine Werte mehr, zumindest in meiner Partei, also den Republikanern mit euch, aber wir haben immer noch Interessen. Und der hat ganz stark so diese Botschaft gebracht, ihr müsst eure Verteidigung selber organisieren und wir stehen nicht mehr zur Verfügung, wir haben nicht mehr die Ressourcen. Deswegen glaube ich, hast du einen Punkt. Es gab diese Erleichterung und man musste vielleicht ja auch genau hinhören. Also wir sind ja auch große, blumige Reden von amerikanischen Außenministern und Präsidenten gewohnt, wo es um den Westen geht und wo es auch schon auch eine kulturelle Anspielung gibt. Ich habe danach ein paar Reden von Reagan gelesen, weil ich mal wissen wollte, wo es der Vergleich, ne? Aber bei Reagan ist es dann schon, also jedenfalls in den Reden, denen ich gelesen habe, immer um auch Demokratie gegangen und Rule of Law und das war ja da so gar nicht, aber ich vielleicht im ersten Moment hat man dann so gedacht, ja, das ist so eine klassische amerikanische Rede und hat die Nuancen darin nicht so gesehen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass einige im Saal geklatscht haben, weil sie die Vision, die Rubio da dargestellt hat, teilen. Also illegale Massenmigration, Klimakult hat er, glaube ich, gesagt. Wir haben es zu weit getrieben mit quasi der Supranationalität, ne? Sprich, die internationalen Organisationen erfüllen überhaupt keinen Zweck. Die UN sind nutzlos, haben nicht geschafft, irgendwas zu verändern. Und das sind vielleicht auch alles Punkte, wo einige im Saal auch geklatscht haben, weil sie das teilen, weil sie sagen, ja, das ist eine richtige Analyse der Welt.
Jetzt in dem Kontext für mich auch ganz, ganz entscheidend. Wir denken die USA ja immer noch als institutionellen Akteur. Gleichzeitig, und ich habe gerade aktuell, die werde ich auch in die Shownotes packen, die letzte Folge von Ezra Klein gehört, da ging es um die große Frage, wer denn eigentlich im Weißen Haus wie viel zu sagen hat. Und ein Grundtenor in dieser Folge war, und das ist auch meine Wahrnehmung, aber ich bin da nur ein Außenstehender, dass es im Endeffekt schon auch darum geht, Trump zu pleasen. Also wie auf seinem mittelalterlichen Hof, es geht immer noch um die Person an der Spitze. Und dass ein Marco Rubio trotzdem einen Trump braucht und ein J.D. Vance einen Trump braucht und wir in Europa auch einen Trump brauchen. Und wir haben das ja recht früh gelernt, kann man schon fast sagen. Zelensky hat das auf die harte Tour gelernt. Ein Mark Rutte hat das dann abgeschaut gewissermaßen, dass wir trotzdem die Gunst von Trump brauchen, ihn nicht komplett verprellen können. Und meine große Sorge dabei ist, dass wir, wie auch nach der ersten Amtszeit von Trump, immer noch hoffen, dass das ein bisschen eine Ausnahme ist, aber am Ende des Tages die USA trotzdem realisieren, dass sie uns brauchen. Und wenn schon nicht aufgrund der gemeinsamen Werte, dann zumindest aufgrund der Verwebungen auf militärischer, wirtschaftlicher, politischer und sonstiger Ebene. Siehst du das auch so oder ist Europa jetzt wirklich aufgewacht?
Also ich hoffe, dass wir wirklich aufgewacht sind in dem Sinne, dass wir, und wie gesagt, das war eine Motivation in meinem Buch oder ein Punkt, den ich wirklich deutlich machen wollte, dass wir verstanden haben, dass das nicht weggeht oder dass es natürlich sein kann, dass wieder ein europafreundlicherer Präsident ins Weiße Haus einzieht, aber dass das nicht bedeutet, dass die Forderungen an Europa deutlich nachlassen, eben dass wir mehr für unsere Verteidigung machen. Wenn da jetzt Flöcke eingeschlagen werden, auch in den nächsten 3 Jahren und amerikanische Truppen abziehen, dann sehe ich nicht, dass ein demokratischer Präsident die dann wieder zurückschickt. Das ist so ein Punkt. Also wir müssen unterscheiden zwischen dem, was ein kurzfristiges Problem ist für Europa oder ein Trump-genuines Problem, wie zum Beispiel, ich glaube, die Grönland-Obsession. Da habe ich bislang auch wirklich bei Recherchen im MAGA-Lager oder auch im nationalkonservativen Lager, da habe ich natürlich unterstützende Stimmen gefunden. Aber grundsätzlich habe ich nicht das Gefühl, dass das etwas ist, was jetzt so groß Traction hat in den USA und wo man denkt, oh, das ist aber mal eine brillante Idee, irgendwie Grönland zu annektieren. Also es gibt so Trump-spezifische Dinge, auch diese Besessenheit mit den Strafzöllen. Und dann gibt es Dinge, die langfristig sind. Ich weiß noch nicht, wo diese ideologische Komponente hingehört. Ich glaube nicht, dass die wieder weggeht, aber das ist ja was, wo es ja auch, ich mich immer frage, wie sehr ist eigentlich Trump selber Ideologe oder wie sehr sind das eigentlich Menschen um ihn herum wie Vance, wo ich fest davon überzeugt bin, dass der wirklich glaubt, was er da sagt und dass der eigentlich viel ideologischer ist als Trump, während Trump viel opportunistischer ist. So, das heißt, wir müssen unterscheiden, was sind kurzfristige, was sind langfristige Herausforderungen. Und langfristig würde ich auf jeden Fall sagen, das ist die amerikanische Einstellung, dass sie in der NATO nicht mehr diese Hauptlast tragen wollen. Das ist diese Lastenübergabe. Das heißt ja nicht, dass sich die Amerikaner wirklich vollständig zurückziehen wollen. Aber das, damit müssen wir rechnen. Aber dann finde ich es schon auch sinnvoll, nochmal differenziert auf die USA zu gucken, weil es ja tatsächlich vieles gibt, was dafür spricht, dass die Amerikaner Interessen in Europa haben und dass sie keinen vollständigen Abzug aus der NATO wollen und ja, dass sie ihre Präsenz hier auch strategisch nutzen, um ihre Interessen durchzusetzen und dass vielleicht eine nächste Administration das auch wieder kooperativer begreift, dieses Verhältnis, und nicht so konfrontativ. Wir sollten uns halt nicht darauf verlassen, dass es zwangsläufig so kommt, weil wenn eine Lektion aus dieser doppelten Wahl von Trump bleiben sollte, dann ist es eben die, dass er kein Betriebsunfall war, sondern dass es eben, beim ersten Mal konnte man noch sagen, ja, das war ein Unfall, aber ist ja nochmal gewählt worden. Und selbst wenn beim nächsten Mal wieder jemand gewählt wird, der europafreundlicher ist, heißt es ja nicht, dass bei der übernächsten Wahl nicht wieder was ganz anderes passiert. Das heißt, wir täten gut daran, uns tatsächlich zu überlegen, was wollen wir selber können und was wollen wir einfach nicht, wo wollen wir uns nicht mehr abhängig machen, um dann auch weiter kooperieren zu können. In dem Fall, in dem die Amerikaner sich auch wieder als attraktiverer Kooperationspartner für uns darstellen. Und das halte ich tatsächlich für nicht ausgeschlossen, wenn ich jetzt in die weitere Zukunft blicke. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie sich die USA als Land entwickeln. Ich glaube, es kommt auch viel darauf an, wie sich jetzt diese innenpolitischen Versuche manifestieren, die Demokratie da massiv umzubauen, wie viel Widerstand es da gibt, wie jetzt die Midterms ausgehen, ob es faire und freie Wahlen überhaupt gibt. Also da gibt es für mich noch viele Unbekannte in dieser ganzen Rechnung. Aber ganz abgeschrieben habe ich die USA auch noch nicht. Vielleicht als Hauptgarant für europäische Sicherheit, das ja, aber nicht als Kooperationspartner für alle Ewigkeit. Also ich denke, dass sie das irgendwann vielleicht auch mal wieder werden können, wollte ich damit sagen.
Weil du es angesprochen hast, Gedanken darüber machen, was wir wollen, wo wir unabhängig sein wollen. Ja, was wollen wir und wo wollen bzw. sollen wir unabhängig sein?
Ich kann ja nur meine persönliche Meinung wiedergeben, mit was ich mich wohlfühlen würde. Und das ist wirklich, ich finde es wichtig, wenn die Europäer zumindest konventionell in der Lage wären, Russland eigenständig abzuschrecken und im Zweifelsfall Europa verteidigen zu können und für ihre eigene Sicherheit sorgen könnten, eben mit Blick auf Russland, aber auch ganz generell. Ich fände es wichtig, wenn wir im Bereich kritischer Rohstoffe, seltene Erden, aber auch Medizingüter, also in wirklich kritischen Bereichen, unsere Abhängigkeit von China reduzierten, weil mich das auch sehr unruhig macht, weil China ja in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie solche Abhängigkeiten erstmal gezielt nähren oder vorantreiben und dann auch ausnutzen. Also ich erinnere an den letzten Oktober 2025, wo dann plötzlich Exportstopps angekündigt wurden. Und ja, man hat in dem Moment eben gesehen, wie massiv uns sowas trifft. Und da würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall auch ein größeres Bewusstsein, was ist kritisch relevant für uns und auf was wollen wir zugreifen. Deswegen wirklich auch sowas wie, wenn man sich damit beschäftigt, ne, Medikamentenabhängigkeit von China, also da müssen die uns nicht irgendwie mit einem Cyberangriff die Infrastruktur lahmlegen oder so. Die müssen einfach teilweise aufhören, irgendwie Antibiotikum, Penicillin, solche Sachen zu exportieren. Ja, und dann natürlich mit Blick auf Energie haben wir es gemerkt, mit Blick auf Russland. Ich möchte da auch nicht wieder hin. Es gibt in Deutschland jetzt wieder Debatten, oder gibt es eigentlich die ganze Zeit, aber mal sind die stärker, mal nicht so, wie das denn langfristig ist und wieder billige Energie aus Russland. Ich würde mich nie wieder in diese Überabhängigkeit begeben wollen. Und Energie ist sowieso ein kritischer Punkt, auch mit Blick auf China. Jetzt, wenn man in die Erneuerbaren gehen will, sowas wie Offshore-Windkraftanlagen, die haben auch Einfallstore für Manipulationen, also diese Converter-Plattformen, wenn man die, kann man aus der Ferne, weil die alle in, ne, Internet verbunden sind, kann man die aus tausenden Kilometern einfach so abstellen und quasi Vielzahl von europäischen Haushalten plötzlich ohne Strom lassen. Und solche Sachen, die sind mir alle, da kriege ich ein Störgefühl. Also ich finde wirklich, wir müssen, wir haben ja vorhin drüber geredet, ne, Interdependenzen managen und gucken, wo sind unsere Abhängigkeiten. Und das müssen wir mit einer stärker sicherheitspolitischen Linse, als wir das gewohnt sind, anschauen und dann gucken, wie können wir Verwundbarkeiten reduzieren.
Jetzt vielleicht Stichwort strategische Dependenzen oder zumindest Aufteilen von Risiko. Wir haben zwei Länder noch nicht genannt. Einerseits die Option Indien und andererseits die Option, und es ist jetzt exemplarisch, Kanada. Was meine ich mit exemplarisch? Es ist ja nicht nur Kanada, sondern es gibt ja noch einige Länder, die ein Interesse daran haben, eine Art Coalition of the Willing zu bilden. Indien wäre da jetzt nicht Teil, weil die nicht dasselbe Verständnis von liberaler Demokratie und Rechtsstaatlichkeit haben, aber zumindest, jetzt, wenn man wieder an dieses Schachbrettmuster denkt, eine weitere Option, ein weiteres Land, mit dem man eine Partnerschaft eingehen kann. Und bei Kanada und auch anderen Ländern, Südkorea, Australien und so weiter, das sind ja Länder, wo man denken könnte, Moment einmal, wenn die USA ausfallen als globaler Anführer der liberalen Demokratien, dann müssen die Letzten, die es noch gibt, eben näher zueinander rücken. Und ich erinnere mich, von kanadischer Seite gab es ja auch dieses Angebot zu sagen, wir haben Rohstoffe und wir sind kulturell ähnlich wie ihr Europäer. Dass man da sagt, okay, auf der Schachbrettebene klingt das alles sehr verlockend, aber auf der operativen Ebene, also dass man das umsetzt, ist das ja ganz was anderes, aufgrund von geografischen Distanzen, aufgrund dessen, dass Kanada gleich neben den USA liegt. Und auch bei Indien genau dasselbe. Das klingt vielleicht ganz nett, dass man sich Indien annähert und einen Deal mit Indien schließt, aber was bedeutet das eigentlich oder wie einfach ist das eigentlich möglich?
Also ich finde schon, dass das der richtige Weg ist. Du musst da ja nicht eine Blaupause auf alle Partnerschaften anwenden, aber ich finde, wir könnten absolut das Potenzial der Kooperation mit Kanada oder eben den Demokratien im Indo-Pazifik weiter vorantreiben, ne? sei es Japan, Südkorea, Australien. Also da sehe ich wirklich noch Potenzial. Dann ist Indien wichtig, Brasilien wichtig, Nigeria wichtig, also große Schlüsselstaaten. Und wenn es darum geht, eben auch sowas wie Rohstoffzufuhr zu diversifizieren oder so, dann brauchen wir natürlich mehrere Standbeine. Indien ist insofern interessant, weil Indien natürlich mit China über Kreuz liegt und man quasi über das Verhältnis zu Indien ein bisschen das Verhältnis zu China ausbalancieren kann. Das ist etwas, was die Russen zum Beispiel sehr aktiv tun, die ja immer noch mit Indien ein gutes Verhältnis haben. Also das kann man alles machen und ich finde generell müssen wir vielleicht über Partnerschaften neu nachdenken. Und das muss auch nicht immer hundertprozentig like-minded sein. Wir haben mal so eine Studie geschrieben, also wir haben so einen Tracker eigentlich gemacht in meinem Think Tank.
Packe ich auch gerne in die Shownotes.
Ja, wir haben den genannt Multilateral Matchmaker, wo wir uns angeschaut haben, in welchen speziellen Politikbereichen haben denn die Europäer Interesse an einer multilateralen Regulierung? Also zum Beispiel maritime Sicherheit war so ein Faktor. Und dann haben wir geguckt, wer könnte denn daran interessiert sein? Und dann haben wir tatsächlich versucht, so Länder zu finden, mit denen die Kooperation noch unterentwickelt ist, die aber nicht klassischer Westen oder erweiterter Westen, also nicht, ne, also eben nicht Australien oder Kanada oder Japan sind, sondern ja, die vielleicht noch unterrepräsentiert sind und wo man auch nicht immer und überall übereinstimmt, aber wo es eine große Basis gibt für Kooperation, sowohl was die Werte betrifft, also nee, nicht alles und immer, aber so, dass man sagen kann, kann wir kooperieren und wo gibt es eine Interessenüberschneidung. Und das hat ja auch die alte Bundesregierung, die Ampel, tatsächlich immer schon sehr vorangetrieben. Oder das war immer so ein Mantra auch von Olaf Scholz, dessen Außenpolitik ich grundsätzlich sehr skeptisch sehe. Aber ich finde, da hat er immer einen Punkt gehabt. Und Friedrich Merz und Johann Wadephul setzen das im Prinzip fort. Also ich habe festgestellt, dass es da im Auswärtigen Amt in Deutschland keinen Bruch gibt, sondern dass das etwas ist, was man hier durchaus auf dem Schirm hat und denkt, ja, das ist wirklich wichtig, dass wir das vorantreiben und uns viel mehr diversifizieren und auch gegenüber neuen Partnern öffnen. Ich finde halt, wir müssen ein bisschen an unserem Mindset arbeiten, weil diese Partner im Zweifelsfall, gerade wenn es eben nicht die klassischen westlichen Partner sind, sondern neue, dann haben die nicht unbedingt auf uns gewartet, sondern dann werden die gerade auch von anderen Anbietern ja mit Angeboten überhäuft. Also das sind ja auch Länder, wo China sehr aktiv ist und versucht, Einfluss zu gewinnen. Die Türkei. Und ja, also das sind auch Länder, die verstanden haben, dass sie einen geopolitischen Wert haben in dieser neuen Welt und die eben auch versuchen auszubalancieren und zu hedgen, genau wie wir. Und das heißt, wir müssen denen auch wirklich gute Angebote machen. Also nur weil wir die jetzt entdeckt haben oder sagen, wir wollen neue Partnerschaften, heißt es nicht, dass die auf uns gewartet haben und in Enthusiasmus verfallen, wenn wir da aufkreuzen, sondern wir müssen uns auch wirklich gut überlegen, wie wir das so machen können, dass es für die Länder attraktiv ist.
Was können wir denn anbieten?
Na, also ich glaube schon, dass es in einigen Ländern des sogenannten globalen Südens, mir fällt leider immer kein besserer Begriff ein, ich weiß, es ist ein schwieriger Begriff, aber dass es da so eine Art China-Charta gibt. Also dass man gemerkt hat, dass man mit China teilweise auch das große Geschäft nicht macht. Also dass quasi, dass sie mit ihren eigenen Leuten ins Land kommen, Ressourcen rausholen und wieder aus dem Land gehen, dass keine Wertschöpfungskette im Land entsteht. Und dass man auch teilweise in so eine Verschuldungsfalle getappt ist. Also, und da könnten wir ansetzen. Also wir müssten ansetzen, indem wir eben Partnerschaften anbieten, die für das betreffende Land tatsächlich einen Mehrwert haben, die da auch Jobs schaffen im Land selber, wo das Geld nicht nur rausgeholt wird, sondern auch im Land verbleibt, wo das Land davon profitiert. Und da müssen wir uns eben Gedanken machen. Teilweise sind wir auch schon zu langsam. Also wenn du jetzt überlegst, Lithium und, weiß ich nicht, Chile oder so, dann waren die Chinesen zweifelsfall immer schon da. Das ist ein bisschen wie bei Hase und Igel. Also ich will einfach nur sagen, dass wir uns vielleicht als Europäer ein bisschen dran gewöhnen müssen, dass wir nicht immer beliebt sind, nicht immer den besten Ruf haben, oft als moralisch aufgeladen wahrgenommen werden und ja, wir uns wirklich überlegen müssen, wie wir eine Attraktivität schaffen können. Ich glaube, dass wir das können, aber ja, können davon nicht selbstverständlich ausgehen.
Jetzt als letzte Frage noch, das sind ja die Hausaufgaben nach außen. Was sind die Hausaufgaben, die wir noch dringend erledigen müssen nach innen? Stichwort Verteidigungsfähigkeit, Stichwort Zusammenhalt, Stichwort Bewahren auch. Wir reden ja manchmal von Veränderung, aber im Moment geht es ja eigentlich eher darum, das zu bewahren, was wir schon haben. Also einigermaßen, manchmal sogar auch sehr gut funktionierende politische Systeme, Sozialsysteme, Bildungssysteme und so weiter und so fort. Also was sind unsere Hausaufgaben im Inneren gerade?
Also vielleicht komme ich nochmal auf mein Buch zurück.
Sehr gerne.
Weil neben diesem ganzen Komplex, wie machen wir uns unabhängig von den USA und was müssen wir quasi militärisch ersetzen oder uns anschaffen, um das zu schaffen? Geht es in meinem Buch viel über nicht militärische Bedrohung und auch nicht militärische Verteidigung. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir eben die sicherheitspolitischen Bedrohungen ganzheitlich denken. Wir haben ja vorhin schon gesprochen über kritische Abhängigkeiten, die ausgenutzt werden, Verletzlichkeit von kritischer Infrastruktur durch Cyber- oder Sabotageakte, Desinformation. Und dass wir eben als offene Gesellschaften auch nicht vollständig sicher sein können, weil wir eben, wir wollen ja kein Überwachungsstaat werden, sondern wir wollen ja eine Offenheit bewahren. Und so eine Offenheit bringt immer eine Verwundbarkeit mit sich. Ganz automatisch, das haben wir auch nach 9/11 gesehen, Kampf gegen den Terror. Man kann keine absolute Sicherheit haben, aber dass wir ein größeres Bewusstsein in die europäischen Bevölkerungen bringen, wo ist Sicherheit bedroht, wo sind Einfallstore oder überhaupt erstmal, wie verletzbar ist überhaupt das Ganze. Ich glaube, viele wissen gar nicht, wie prekär unser System hier ist und auch der Frieden in Europa und wie sehr wir angegriffen werden tagtäglich und möchte das wirklich hier ohne Alarmismus mal sagen. Also ein Bewusstseinswandel und dann finde ich es auch wichtig, dass sich Bürgerinnen und Bürger als Teil des Staates begreifen. Manchmal in Diskussionen erlebe ich auch immer, ne, klar muss der Staat die Bürger schützen, aber der Staat, das sind auch wir alle und das ist nicht nur, sind nicht nur die da oben. Und da finde ich immer wieder einen Blick in die nordischen Länder inspirierend, nach Finnland, nach Schweden, wo die Idee eben des wehrhaften Bürgers so verankert ist. Also, dass auch in Friedenszeiten da schon darüber nachgedacht wird, welche Funktionen hat man denn im Fall von Krisen oder Krieg, und es kann ja auch wirklich auch nur eine Flutkatastrophe sein, also was heißt nur, ist ja, ne, aber Es muss ja kein von außen verursachter Krieg sein, sondern kann ja ein Krisenzustand im Inneren entstehen, wo auch dann Sicherheit wiederhergestellt werden muss. Und das wäre was, wo ich denke, wir brauchen Hausaufgaben, dass wir auch in diesem nicht-militärischen Bereich besser gucken, dass wir an sowas arbeiten wie militärischer Mobilität. Also dass es nicht mehr 45 Tage dauert, militärisches Gerät überhaupt durch Europa zu transportieren, weil es an Bürokratie und quasi Grenzkontrollen hapert oder scheitert. Da wird immer vom Military Schengen geredet. Da müssen wir dran arbeiten. Resilienz, wie gesagt, schutzkritischer Infrastruktur, Rohstoffstrategie und dann eben wirklich an der Kommunikation, dass wir es schaffen, diese neue internationale Ordnung, in die wir jetzt gehen, das ist ja mehr eine internationale Unordnung, zu erklären, was passiert da eigentlich, wie verwandelt sich die Welt oder wie verändert sich die Welt, und das zu schaffen, ohne dass wir Alarmismus verbreiten und Angst, sondern dass wir Zuversicht verbreiten und sagen, ja, das wird vielleicht alles ein bisschen rauer und unangenehmer, aber wir haben immer noch beste Chancen, da gut durchzukommen. Und das hat für mich letztendlich, und das ist auch viel, habe ich viel jetzt bei der Wehrpflichtdebatte in Deutschland erlebt, hat viel damit zu tun, was sind die Werte, für die ich eintreten möchte und wie verstehe ich Staat und ja, und Demokratie. Und ich finde immer noch, dass wir wirklich in guten Systemen in weitesten Teilen Europas leben und dass wir für die einstehen müssen und dass wir dieses dafür einstehen und dass das nicht von selbst alles immer funktioniert, dass wir das vielleicht noch ein bisschen mehr unter die Leute kriegen.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke dir, dass du bei Recht Politisch warst.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, und damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht Politisch angelangt. Ich habe die Jana vor einigen Jahren beim Europäischen Forum Alpbach kennengelernt. Damals war die Welt auch schon aus den Fugen, aber sie war noch nicht ganz so aus den Fugen wie jetzt. Und jetzt, wo sie immer mehr aus den Fugen gerät und sie auch noch ein Buch, das an dieser Stelle noch einmal empfohlen sei, ihr findet es in den Shownotes, geschrieben hat, habe ich mir gedacht, jetzt lade ich sie ein, weil eben die Welt nochmal eine andere geworden ist, und möchte eben hören, was sie zu sagen hat, zusätzlich zu dem, was sie geschrieben hat, über die Beziehungen zwischen der EU und den USA oder ganz allgemein zur Frage, wie die EU als eigenständiger geopolitischer Akteur auftreten kann und soll, mit wem man neue Partnerschaften eingehen kann und soll und wie man ganz allgemein auch die eigene Landesverteidigung und die Verteidigung des eigenen Kontinents handhaben soll. Ich erinnere mich, in Alpbach waren diese Fragen auch schon relevant, aber noch nicht im gleichen Ausmaß. Wir haben da nach guter österreichischer Manier nicht nur über Weltpolitik gesprochen, sondern, und das war ein bisschen eine bizarre Situation, die Teilnehmer dort haben auch viel über die Neutralität gesprochen. Es waren einige hochkarätige Gäste aus dem Ausland da, und die Österreicher beschäftigen sich dann aber trotzdem mit ihrer so lieb gewonnenen Neutralität. Das hatte was Posierliches, aber ein bisschen hat es auch gezeigt, dass wir uns sehr schwer dabei tun, über den eigenen geopolitischen oder eben nicht geopolitischen Tellerrand zu schauen. Das wollte ich nur ganz kurz als Anekdote auch noch hinzufügen oder als persönlichen Bezug zur heutigen Gesprächspartnerin einfügen. Und damit bin ich jetzt bei meinem großen Danke. Einmal mehr möchte ich mich bei den Spendern, und manche von den Spendern sind auch sehr großzügig gewesen, bedanken. Das ist mir wirklich, wirklich sehr viel wert. Ich möchte mit diesem Podcast nicht reich werden, aber ich möchte auch verhindern, dass er ein Minusgeschäft wird. Ich möchte ihn möglichst werbefrei halten und ich möchte auch gleichzeitig so viele Folgen produzieren, wie das nur irgendwie möglich ist. Es gibt nun mal viel zu kommentieren, und das ist, ich sage es ganz offen, ein Boost, weiter dran zu bleiben, weil ich eben merke, dass euch das was wert ist, nicht nur ein Danke, sondern eben auch materiell wert ist. Das motiviert wirklich, wirklich weiterzumachen und auch dran zu bleiben. Ihr habt es gemerkt, ich produziere gerade mehr Folgen als üblich. Das liegt auch daran, dass ich gerade ein bisschen mehr Spenden bekomme als üblich. Es ist nicht mein Ziel, reich zu werden, aber wie gesagt, ich möchte zumindest vermeiden, ein Minusgeschäft zu machen, und das schaffe ich. Also noch einmal danke, danke, danke. Ich danke auch denjenigen, die diesen Podcast auf andere Art unterstützen, also indem ihr einen Teil beispielsweise mir Feedback gebt, den Podcast auf Spotify oder auf allen anderen Plattformen kommentiert, wenn ihr ihn einfach in irgendeiner Form pusht, weil ich freue mich einfach, wie gesagt, es muss kein Riesen-Podcast werden. Ich werde mit True Crime oder mit Lebensberatung oder was es da alles gibt, nie konkurrieren können. Ich will das auch gar nicht, aber ich möchte zumindest den interessierten Laien und auch dem interessierten Fachpublikum da draußen etwas bieten, das Mehrwert hat. Und mit Gästen wie der Jana wage ich zu behaupten, dass ich das auch schaffe. Also einmal noch, man kann es nicht oft genug sagen, danke, 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 dass ihr dabei seid und dass ihr den Podcast auf die eine oder andere Art unterstützt. So, und jetzt bin ich wirklich bei meinem endgültigen Schlusswort, bei meiner typischen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.